BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Diese Woche blicken wir auf die kommende Finanzkrise. Jetzt werden Sie sagen, ach hör auf, ich habe doch schon gehört, dass es eine Blase bei den Aktien zum Thema künstliche Intelligenz gibt. Doch ob da die Blase platzt, das wissen wir nicht. Und ob es eine Finanzkrise auslöst, schon gar nicht. Da bin ich einer Meinung. Doch ich komme aus einem anderen Blickwinkel. Ich spreche heute über Finanzkrise, die Staatsfinanzen auslösen. Treue Hörer dieses Podcasts wissen, die Staatsfinanzen sind gerade in den Industrieländern der westlichen Welt außer Kontrolle geraten. Frankreich, Italien, aber auch die USA. Und Deutschland holt mit hoher Geschwindigkeit auf. Doch nicht nur das hohe Niveau und das Wachstum der Staatsschulden gibt Anlass zur Sorge, sondern immer mehr die Frage, wer denn eigentlich die Staaten finanziert? Und hier gibt es eine eindrückliche Warnung der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das ist deshalb wichtig, weil vor der letzten Finanzkrise es eben auch die Bank für internationalen Zahlungsausgleich war, die vor eben dieser gewarnt hatte. Niemand wollte es damals hören und die große Gefahr ist, dass auch diesmal niemand es hören möchte. Ich finde es hochrelevant und spannend. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Manches wäre einfach zu gut, um wahr zu sein. Ein schuldenfreier Bundeshaushalt zum Beispiel. Oder ein staatlich finanziertes Aktienpaket von 25.000 Euro. Einfach für jede Bürgerin und jeden Bürger zur Alterssicherung. Oder ein Energiepreis, der weder Menschen noch Unternehmen ins Schwitzen bringt. Oder ein Rentensystem, das funktioniert und nicht zulasten der jungen Generation geht. Ja, und dann gibt es eben Readly. Und das ist nun mal wirklich nicht zu gut, um wahr zu sein. Bei Readly gibt es mehr als 8000 Magazine und Zeitungen aus nationaler und internationaler Presse. Readly ist nicht nur dein digitaler Zeitungskiosk, sondern vielmehr dein Streamingdienst für Magazine und Zeitungen. Alles in einer App, so viel du lesen kannst, mit unbegrenztem Zugriff ohne Limit. Und das alles zu einem festen Preis. Du zahlst nicht für ein Magazin oder eine Zeitung, sondern bekommst das volle Angebot. Bei Readly sind praktisch alle deine Interessen, Hobbys und Leidenschaften schon zu Hause. Du musst nur noch auswählen oder einfach mal ganz neue Seiten entdecken. Readly ist voller Inspirationen. Für wirtschaftsinteressierte BTO-Hörer finden sich Titel wie Wirtschaftswoche, Euro am Sonntag, Börse Online oder T3N oder Zeitungen wie Welt, The Independent oder The Guardian. Ob du dich für Autos, Garten, Kino, Sport, Geschichte, Gesellschaft, Kochen oder Reisen begeisterst, Readly hat etwas für dich. Für BTO-Hörer gibt es Readly jetzt 2 Monate für 1 Euro. Danach kostet dich der ganze digitale Kiosk 14,99 Euro im Monat und du kannst monatlich kündigen, also keine Abo-Falle. Also das ist nun wirklich nicht zu gut, um wahr zu sein. Zum Angebot kommst du über readly.de/BTO. Readly schreibt sich Readly. Alle Infos wie immer auch in den Shownotes.
Immer wieder haben wir in diesem Podcast über die Rolle der Geldpolitik gesprochen und über die Fiskalpolitik. Und noch mehr haben wir gesprochen über die Verbindung der beiden, nämlich wenn die Geldpolitik zunehmend zum Instrument des Finanzministeriums wird. Nach dem Motto, es geht nicht mehr um die Inflationsbekämpfung, es geht nur noch darum, den Staat zu finanzieren. Es ist klar, dass in der ganzen Welt, vor allem in der westlichen Welt, daran gearbeitet wird, die vordergründige Unabhängigkeit der Notenbanken zu schleifen. Mit dem Ziel, die Staatsfinanzierung zu sichern. In Europa erfolgt es bereits seit Jahren still und heimlich durch die Aufgabenausweitung der EZB. Wir haben das in den vergangenen Folgen diskutiert. In Europa können wir es zurzeit in Frankreich gut beobachten. Die politische Spaltung des Landes hält an. Die politische Führung sieht sich außerstande, eine wirkliche Konsolidierung der Staatsfinanzen durchzusetzen. Mehr oder weniger offen setzt man darauf, dass einen die EU oder Deutschland schon retten wird. Stichwort Schulden- und Transferunion. und sollte das offiziell nicht passieren, sondern inoffiziell, indem die EZB immer mehr in die Rolle des Staatsfinanziers gedrängt wird. Doch das gilt nicht nur in Europa, das gilt auch in den USA. Die USA sind dringend darauf angewiesen, tiefere Finanzierungskosten zu haben, um die Staatsfinanzen überhaupt noch irgendwo unter Kontrolle zu halten. Dies und nichts anderes steckt hinter den erneuten Angriffen von Donald Trump auf die US-Notenbank Fed, namentlich deren Präsidenten Jerome Powell.
Good evening. On Friday, the Department of Justice served the Federal Reserve with grand jury subpoenas, threatening a criminal indictment related to my testimony before the Senate Banking Committee last June. That testimony concerned in part a multi-year project to renovate historic Federal Reserve office buildings. No one, certainly not the chair of the Federal Reserve, is above the law. But this unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. This new threat is not about my testimony last June or about the renovation of the Federal Reserve buildings. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation.
Nun sollen also Staatsanwälte und Gerichte für Donald Trump das Problem Jerome Powell aus der Welt schaffen. Nach dem Motto, hat er erstmal Kontrolle über die Notenbank, ist es kein Problem mehr, Schulden zu machen ohne Ende. Wir wissen, dass es nicht gut ausgehen kann. Die Kapitalmärkte haben entsprechend reagiert. Kurzfristig dürfte Donald Trump keinen Erfolg haben. Mittelfristig würde ich anmerken, ist es egal, wer im Weißen Haus sitzt, denn die Schuldenprobleme der Welt sind so groß, dass man sie am Ende nur mit Hilfe der Notenpresse wird, in Anführungsstrichen, lösen können.
Einen günstigen Strom- oder Gasanbieter zu finden, ist gar nicht so leicht. In Deutschland gibt es aktuell mehrere hundert Lieferanten für Strom und Gas. Da ist es nicht einfach, den Überblick zu behalten. Aber zum Glück gibt es Wechselpilot, deinen Wechselservice für Strom und Gas. Mit Wechselpilot musst du nie wieder zu viel für Energie bezahlen. Wechselpilot sorgt dafür, dass du immer im besten Energietarif bist und das jedes Jahr. Dafür füllst du online den Tarifrechner aus und Wechselpilot schlägt dir für deinen Wohnort drei günstigere Tarife vor. Den Preissieger, eine Expertenempfehlung und eine ökologische Alternative. Egal, wofür du dich dann entscheidest, Wechselpilot wechselt dich automatisch zu dem von dir gewählten Anbieter und übernimmt anschließend die Kommunikation mit deinem Versorger. Und rechtzeitig zum nächsten Vertragsjahr prüft Wechselpilot deine Tarife erneut und schlägt dir wieder drei bessere Tarife vor. Du kannst dich entweder aktiv für einen entscheiden oder einfach automatisch in die Empfehlung wechseln lassen. Von dem Betrag, den du durch Wechselpilot sparst, gibst du als Servicegebühr lediglich 20% ab. So finanziert Wechselpilot seinen Service und bleibt unabhängig. Probier das doch mal aus. BTO-Hörerinnen und Hörer erhalten mit dem Code BTO20 beim ersten Wechsel 20 Euro Cashback. Mehr Informationen finden sich in den Shownotes oder unter wechselpilot.com/BTO.
Wir bewegen uns in einer Welt voller Informationen. Auf deinem Smartphone, deinem Tablet, deinem Notebook und deinen unterschiedlichen Storages liegt jede Menge wertvoller Content. Stell dir vor, du könntest dieses Wissen jederzeit intuitiv und smart nutzen. Mach es einfach mit Acrobat. Vielleicht kennst du schon Acrobat Studio. Mit Acrobat Studio findest du eine völlig neue Plattform, um deine Produktivität zu steigern, um schnell brillante Inhalte zu erstellen und intelligente Einblicke zu gewinnen. Acrobat Studio hilft dir, smarter zu arbeiten und verwendet dabei ausschließlich deine Daten für genaue und zuverlässige Ergebnisse. PDF Spaces verwandelt deine Sammlungen aus Dateien und Websites in gemeinsam nutzbare, dialogorientierte Wissenszentren. Personalisierte KI-Assistenten helfen dir dabei, PDFs von statischen Dateien in eine dynamische Umgebung umzusetzen, in der Erkenntnisse gewonnen, Ideen generiert, Empfehlungen ausgesprochen und Informationen zusammengefasst werden können. Mit den integrierten Erstellungsfunktionen von Adobe Express generierst du auf Basis bewährter PDF-Tools und kombinierter agentenbasierter künstlicher Intelligenz neue Dokumente und visuelle Inhalte nahtlos an einem Ort, bearbeitest und teilst sie oder wertest sie aus. All das kann Acrobat Studio. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat von Adobe. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com.
Werfen wir noch mal kurz einen Blick auf die Situation. Die Schulden der Welt steigen und steigen. Der jüngste Global Debt Monitor des Institutes of Financial Studies berichtet Folgendes.
Die weltweiten Gesamtschulden stiegen in den ersten drei Quartalen des Jahres um mehr als 26,4 Billionen US-Dollar und erreichten damit einen Gesamtbestand von knapp 346 Billionen US-Dollar. Das sind 310% des BIP. Der Anstieg konzentrierte sich weiterhin auf die USA und China und der größte Teil des Gesamtanstiegs stammte aus den Industrieländern, wo sich die Verschuldung in diesem Jahr aufgrund der Lockerung der Geldpolitik durch wichtige Zentralbanken rasant beschleunigt hat. Die Industrieländer verschuldeten sich zusätzlich um über 17 Billionen US-Dollar, wodurch ihre Gesamtschulden auf über 230 Billionen US-Dollar anstiegen. Neben den USA verzeichneten Frankreich, Deutschland und Großbritannien einige der größten Zuwächse. Die Gesamtverschuldung der Schwellenländer erreichte im dritten Quartal 2025 mit über 115 Billionen US-Dollar einen neuen Höchststand, einen Anstieg um 5,5 Billionen US-Dollar seit Ende 2024.
Vor allem bei den Staaten ging es bei der Verschuldung deutlich nach oben.
Der Anstieg der globalen Verschuldung konzentriert sich weiterhin auf den Staatssektor, wobei China und die USA erneut die größten Zuwächse verzeichnen, gefolgt von Frankreich, Italien und Brasilien. Angesichts der weiterhin hohen Haushaltsdefizite und der 2026 in Japan, den USA, Deutschland und China zu erwartenden Auswirkungen umfangreicher Konjunkturprogramme, werden Staaten ihre Schuldenlast und Zinsaufwendungen voraussichtlich weiter erhöhen.
Und damit nicht genug.
Es bleibt weiterhin unklar, wie sich der jüngste Anstieg der Verteidigungsausgaben großer Länder entwickeln wird und wie die Regierungen höhere Ausgaben finanzieren werden, ohne ihre ohnehin schon angespannten Haushalte weiter zu belasten. Dies könnte schwierige Abwägungen zwischen Prioritäten bei Verteidigungs- und anderen Ausgaben erzwingen. Einige europäische Länder befinden sich möglicherweise in einer besonders schwierigen Lage, da ihr Spielraum für zusätzliche Staatseinnahmen begrenzt ist, da sie bereits einige der höchsten Staatseinnahmen BIP-Quoten weltweit aufweisen.
Zu den Staaten, die nicht mehr viel Spielraum haben, über Steuererhöhungen ihre Finanznöte zu schließen, gehören natürlich Frankreich und Italien, aber eben auch Deutschland. Das wollen wir im Hinterkopf haben, denn die Abgabenbelastung in Deutschland ist bereits jetzt sehr hoch. Doch nicht nur die Staaten machen immer mehr Schulden, nein, auch die Unternehmen.
Das Tempo der Verschuldung von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors hat sich in diesem Jahr deutlich beschleunigt. Der Anstieg war besonders ausgeprägt in China, Frankreich, Deutschland und den USA, wo die Emission von Unternehmensanleihen in diesem Jahr einen Rekordwert erreichte.
Tatsächlich war der Anstieg der Kreditaufnahme bei den Unternehmen, die im Bereich der künstlichen Intelligenz tätig sind, besonders auffällig. Das wirft für einige Beobachter ja die Frage auf, was es denn für Verwerfungen haben wird, wenn denn die Blase bei der künstlichen Intelligenz denn wirklich mal platzt, so es denn eine Blase ist. Doch wir blicken heute eher auf das andere Risiko. Wir blicken auf das Risiko einer Finanzkrise, ausgelöst durch die hohen Staatsschulden. In der Tat scheinen die Probleme diesmal wohl eher im Bereich der Staatsschulden zu liegen. Ende November hat Pablo Hernández de Cos, Generaldirektor der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, eine bemerkenswerte Rede gehalten. Darin beschreibt er ein globales Finanzsystem, welches sich vor einer neuen Stabilitätskrise befindet. Und eben nicht wegen Immobilienblasen, voller Bankkredite oder der Kredite für künstliche Intelligenz. Nein, wegen der explosionsartig gestiegenen Staatsverschuldung in Kombination mit einem fundamental veränderten Finanzsystem. Das ist deshalb wichtig, weil die Bank für internationalen Zahlungsausgleich einen ziemlich guten Track Record hat. Vor der Finanzkrise, bereits mehrere Jahre vor der Finanzkrise, hat nämlich die Bank, die sogenannte Notenbank der Notenbanken, eindrücklich vor einer solchen Finanzkrise gewarnt. Die Argumentation damals? Zu billiges Geld, zu hohe Verschuldung, übertriebene Vermögenspreise und aus der Kontrolle geratene Spekulation. Das alles würde eben ein erhebliches Risiko für das Finanzsystem darstellen und es wäre nur eine Frage der Zeit, bis es zu einer Krise käme. Bekanntlich wurden die Warnungen ignoriert. Man hat sich sogar in gewisser Hinsicht lustig darüber gemacht. Und das Resultat ist bekannt. Die Notenbank der Notenbanken hatte recht. Und deshalb ist es wichtig, zuzuhören, wenn erneut die Bank für internationalen Zahlungsausgleich deutlich warnt. Pablo Hernández de Cos begann zunächst mit einer Beschreibung der Situation.
Die Staatsverschuldung ist seit der globalen Finanzkrise erheblich gestiegen. In vielen Industrieländern hat sie mittlerweile historische Höchststände in Friedenszeiten erreicht. Laut den jüngsten Basisszenarien des IWF wird die Verschuldung voraussichtlich weiter steigen und bis 2030 in den Industrieländern durchschnittlich fast 120% des BIP und in den Schwellenländern 85% erreichen. Angesichts des zusätzlichen fiskalischen Drucks durch die alternde Bevölkerung, die steigenden Verteidigungsausgaben und den Energiewandel erscheint die Entwicklung der öffentlichen Verschuldung noch besorgniserregender. Ohne Haushaltskonsolidierung würde die Staatsverschuldung bis 2050 in den Industrieländern auf etwa 170% und in den Schwellenländern auf etwa 160% des BIP steigen. Dies gilt selbst dann, wenn die Zinssätze wie vor der Pandemie unter den Wachstumsraten bleiben. Die Energiewende und die steigenden Verteidigungsausgaben werden die Staatsausgaben zusätzlich erhöhen. Eine Prognose zum Beispiel, die zusätzlich zu den altersbedingten Ausgaben auch einen Anstieg der öffentlichen Ausgaben um 2% des BIP berücksichtigt, führt dazu, dass die Staatsverschuldung bis 2050 sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern um weitere rund 40% des BIP ansteigt.
Das gibt zweifellos Anlass zur Sorge. Aber nicht nur das. Viel mehr Anlass zur Sorge gibt die Art und Weise, wie die Staatsschulden finanziert werden.
So this increase in government debt levels has been accompanied by a major shift in intermediation patterns in the global financial system away from banks towards non-bank financial intermediaries.
Der sprunghafte Anstieg der Staatsverschuldung ging mit einer grundlegenden Verschiebung der Intermediationsmuster im globalen Finanzsystem einher, weg von Banken hin zu Nicht-Bankenfinanzinstituten. Vor dem Hintergrund verschärfter Bankenregulierung nach der globalen Finanzkrise zogen sich Banken aus bestimmten Aktivitäten zurück und verlagerten ihren Fokus auf bilanzschonendere Finanzdienstleistungen, da die Kosten für Bilanzpositionen gestiegen waren. Gleichzeitig expandierten nahezu alle wichtigen Segmente des vielfältigen NBFI-Sektors, also des Nichtbanken-Finanzinstituten-Sektors, erheblich. Investmentfonds und Hedgefonds verzeichneten dabei das höchste Wachstum.
For pension funds, insurance corporations or money market funds, there is also been an increase.
Gerade letzteres, also die Art der Finanzierung der Staatsschulden, macht der Bank für internationalen Zahlungsausgleich nun erhebliche Sorge.
What I would call highly leveraged NBFIs, and in particular, you will see that I will be focusing on hedge funds. The truth is that both the long-term
gehebelte Nicht-Banken-Finanzinstitute, insbesondere Hedgefonds, haben maßgeblich dazu beigetragen, die Lücke zwischen dem rasch wachsenden Angebot an Staatsanleihen und der Nachfrage von Banken und anderen NBFIs zu schließen. Dies ist vor allem durch die Nutzung von Relative-Value-Handelsstrategien durch Hedgefonds begünstigt worden, beispielsweise durch den Cash-Futures-Basishandel. Diese Strategien zielen darauf ab, geringe Preisdifferenzen zwischen verwandten Finanzinstrumenten auszunutzen. Um die Rendite dieser geringen Preisdifferenzen zu maximieren, setzen Relative Value Hedge Fonds ihre Positionen stark ein. Sie tun dies, indem sie sich am Repo-Markt Geld leihen, um den Kauf des Wertpapiers zu finanzieren und von der geringen Preisdifferenz zwischen dem Wertpapier und dem entsprechenden Future-Kontrakt zu profitieren.
Die Risiken sind erheblich.
And there are several amplification channels that could work through the NBFI sector.
Es gibt mehrere Kanäle, über die Nichtbankenfinanzinstitute Spannungen auf den Märkten für Staatsanleihen erzeugen und verstärken können. Der erste dieser Kanäle liegt in den gehebelten Handelsstrategien von Hedgefonds, die durch die Verfügbarkeit von Repo-Finanzierungen zu sehr günstigen Konditionen begünstigt werden. In den letzten Jahren konnten Hedgefonds Beträge aufnehmen, die dem Marktwert der hinterlegten Sicherheiten entsprachen oder sogar überstiegen, also ohne Abschlag oder Haircut, wodurch der Kreditgeber vor Marktrisiken geschützt war. Infolgedessen sind Relative Value Strategien von Hedgefonds, wie jüngst Ereignisse gezeigt haben, äußerst anfällig für negative Schocks auf den Finanzierungsgeld- und Derivatenmärkten. Während der Marktturbulenzen im März 2020 beispielsweise lösten Margin Calls auf den Märkten für Treasury Futures eine Auflösung von Positionen aus, darunter auch Staatsanleihenbeständen auf dem Geldmarkt, was zu destabilisierenden Abwärtsspiralen beim Schuldenabbau beigetragen hat.
Ich habe das an dieser Stelle schon öfters erklärt, der sogenannte Margin Call. In der guten Zeit kauft man ein Asset auf Kredit, das Asset steigt im Preis, man kann problemlos den Kredit bezahlen, die Zinsen bezahlen. Das geht so lange gut, wie das auf Kredit gekaufte Asset im Preis schneller zunimmt als die Zinskosten auf dem Kredit. Sobald aber die Zinskosten über der Wertsteigerung des gekauften Assets liegen oder aber aus irgendwelchen Gründen die Geldgeber mehr Eigenkapital fordern, kommt Druck auf im Markt. Man muss verkaufen, um die Kredite zu bedienen. Und das ist der Grund dafür, warum Börsen langsam steigen, aber schnell fallen. Sie fallen deshalb schnell, weil Finanzmarktteilnehmer, Investoren, Spekulanten sich plötzlich Geld beschaffen müssen, um ihre Kredite zu bedienen. Das ist der sogenannte Margin Call. Und so etwas kann eben heute auch im Bereich der Staatsanleihen passieren, wie Pablo Hernandez de Cos ausführt.
Der zweite Kanal, der den Stress verstärkt, betrifft Privatanleger, Vermögensverwalter, Pensionsfonds und Versicherungen. Diese international tätigen Finanzintermediäre haben zwar keine hohe Fremdkapitalquote, aber sie sind aufgrund des Einsatzes von Devisenderivaten erheblichen kurzfristigen Refinanzierungsrisiken ausgesetzt. Die Kurzfristigkeit von Devisenswaps bedeutet, dass Anleger, die diese Instrumente zur Absicherung von Währungsrisiken bei langfristigen Wertpapieren nutzen, Laufzeitdiskrepanzen zwischen langfristigen Vermögenswerten und kurzfristiger Finanzierung in Kauf nehmen. Folglich wandeln sie durch den Einsatz von Devisenswaps de facto das Währungsrisiko in ein Laufzeitrisiko um.
They are de facto transforming currency risk into maturity risk. That's basically the point that I want to emphasize.
Damit nicht genug. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich sieht noch ein drittes Risiko.
The third element of this stress amplification channel is precisely.
Der dritte neuartige Verstärkungskanal für Finanzmarktstress ergibt sich aus der engen Verknüpfung von Repo und Devisenswap-Markt. Große Banken sind die Hauptanbieter kurzfristiger Dollarfinanzierung in beiden Märkten, während Devisenswaps außerbilanzielle Instrumente sind, die nicht in die Bilanzsumme einfließen, stellen sowohl Repo-Geschäfte als auch Devisenswaps Formen besicherter Kredite dar und fließen in das Risikobudget großer Banken ein. Wenn Stress im Repo-Markt die Risikotragfähigkeit der Banken verringert oder ihre Finanzierung beeinträchtigt, ziehen sie sich wahrscheinlich vom Devisen-Swap-Markt zurück. So kann sich Stress im Repo-Markt schnell auf den Devisen-Swap-Markt ausbreiten und umgekehrt.
Lower banks risk-taking capacity or disrupts their funding, they are likely to pull back also from the FX swap market. In other words, stress in the repo market could quickly spread to the FX swap market. And by the way, vice versa could also be the case.
Jetzt kommt ein Problem. Die Zentralbanken haben nämlich in der Vergangenheit immer wieder interveniert. Einige Beobachter, zu denen ich mich auch zählen würde, würden sogar sagen, wir befinden uns in der heutigen Situation nur deshalb, weil die Notenbanken seit Jahrzehnten einseitig intervenieren. Sie retten immer die Spekulanten, sie retten immer das Finanzsystem. Und damit schaffen sie immer größere Anreize, noch weitergehende Risiken einzugehen, mit weniger Eigenkapital zu arbeiten und mit noch mehr Schulden. Doch hier könnte nun ein jahrzehntelanger Prozess zu Ende kommen. Es könnte gut sein, dass die Zentralbanken eben nicht mehr so großzügig intervenieren können wie früher.
Yes, we have to recognize that emergency intervention by central banks have drawbacks.
Notfallinterventionen von Zentralbanken bergen Nachteile. Sie können Fehlanreize schaffen, indem sie die zugrunde liegende Risikorenditekalkulation von Nichtbankenfinanzinstituten verändern. Konkret können sie den unteren Rand der Renditeverteilung abschneiden, indem sie die maximal möglichen Verluste ausschließen und so Hedgefonds zu noch höherem Fremdkapital verleiten. Darüber hinaus ist die Liquiditätshilfe der Zentralbanken mit Umsetzungsschwierigkeiten und Nebenwirkungen verbunden. Insbesondere kann sie mit anderen politischen Zielen in Konflikt geraten. Beispielsweise können Turbulenzen genau dann entstehen, wenn ein Anstieg der Inflation eine Straffung der Geldpolitik erfordert.
Die Forderung der Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist deshalb nicht überraschend, sondern ziemlich klar.
Der geeignetste Weg, das mit Notfallinterventionen der Zentralbanken verbundene moralische Risiko zu minimieren, besteht darin, sicherzustellen, dass Nichtbankenfinanzinstitute gut darauf vorbereitet sind, hohen Belastungen selbstständig standzuhalten. Dies lässt sich am zuverlässigsten durch eine wirksame und vorausschauende Finanzmarktregulierung erreichen.
Hernandez de Cos fordert kongruente Regulierung. Im Prinzip schlägt er Folgendes vor. Man bräuchte mehr zentrales Clearing. Das heißt, es muss mehr zentral dokumentiert werden und nicht irgendwie in Schattenmärkten stattfinden. Er fordert Mindestabschläge. Das heißt, Mindestabschläge von Wertpapieren, dass man sie eben nicht zu 100% beleihen kann, sondern eben nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz. Er fordert des Weiteren eine stärkere Kontrolle der Banken, die diese Schattenbanken finanzieren, und generell mehr Transparenz. Im Kern geht es darum, er möchte höhere Eigenkapitalanforderungen und er möchte das klare Signal der Notenbanken, dass die Rettung, so sie denn erfolgt, nicht umsonst erfolgen wird, sondern sehr teuer ist. Nach dem Motto, auf diese Art und Weise werden weniger Risiken eingegangen. Ich persönlich glaube, dass das nicht richtig überzeugend ist. Im Zweifel werden die Notenbanken immer intervenieren, um das Finanzsystem zu stabilisieren. Doch nicht nur das Finanzsystem muss resilienter gemacht werden, sondern man muss natürlich auch am Grundproblem ansetzen. Das Grundproblem, das sollten wir nicht vergessen, ist die zunehmend außer Kontrolle geratene Verschuldung der Staaten. Hier meint die Bank, für internationalen Zahlungsausgleich ist es höchste Zeit, dass die Staaten beginnen, ihre Finanzen in Ordnung zu bringen.
And let me end with a comment on fiscal policy. Well, in the end, I was trying to claim at the beginning.
Während eine solide Finanzregulierung und eine umsichtige Geldpolitik entscheidend sind, um die mit historisch hohen Schuldenständen verbundenen makrofinanziellen Risiken zu mindern, ist die Sicherstellung nachhaltiger Haushaltsentwicklungen unerlässlich, um diese Risiken an der Wurzel zu packen. Sich auf eine nachhaltige Haushaltsführung durch substanzielle KI-gestützte Steigerungen des potenziellen Wachstums oder eine Rückkehr zu den niedrigen Zinsen vor der Pandemie zu verlassen, wäre zu riskant. Daher bleibt die Haushaltskonsolidierung von entscheidender Bedeutung, um die Staatsverschuldung auf einen nachhaltigen Pfad zu bringen. Regierungen müssen einen umsichtigen Ansatz verfolgen und ein optimales Gleichgewicht finden, das es ihnen ermöglicht, die Schulden zu stabilisieren und Haushaltspuffer wieder aufzubauen, während sie gleichzeitig wachstumsfreundliche Maßnahmen ergreifen.
Doch ist das realistisch? Ist es wirklich realistisch, dass die Staaten beginnen, ihre Finanzen unter Kontrolle zu bringen? Ich bin skeptisch.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Die Frage, die sich stellt, ist, ob wir uns nicht dem Höhepunkt der Staatsverschuldung nähern. Einfach deshalb, weil die Staatsverschuldung letztlich auf einem so hohen Niveau ist, dass sie grundsätzlich unkontrollierbar geworden ist. Früher haben die Staaten solche Schuldenberge in Kriegen aufgebaut und dann in Friedenszeiten wieder abgebaut. Das Beunruhigende an der heutigen Situation ist, dass die USA, aber auch Europa und Japan im Prinzip in Friedenszeiten kriegshohe Schulden angehäuft haben, während zugleich das Wirtschaftswachstum schwächer ist und die Zinssätze nach dem Corona-Schock wieder höher. Was könnte man tun? Nun, man könnte versuchen, mehr zu wachsen. Das ist das, was nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte. Hohes Wirtschaftswachstum mit einer gehobenen, aber nicht unglaublich hohen Inflation. Es gibt Forschungen, die zeigen, dass Inflation für über mehr als 80% des Schuldenabbaus in den Jahren 1946 bis 1955 verantwortlich war. Heute klappt das leider nicht, weder mit dem Wachstum noch mit der Inflation. Das Wachstum, wissen wir, ist gering und selbst wenn es jetzt einen Produktivitätsschub geben sollte, aufgrund der künstlichen Intelligenz, so wird das keinen wirklichen Wachstumsboom auslösen. Die Deutsche Bank beispielsweise schätzt in einer Studie, dass künstliche Intelligenz die Produktivität um 0,5 bis 0,7% pro Jahr erhöhen könnte. Das wäre sehr erfreulich, genügt aber nicht, damit die Staaten aus ihren Schulden herauswachsen können. Inflation? Ja, Inflation wäre möglich, aber wir wissen, Inflation müsste unerwartet kommen. Nur, wenn man sie nicht darauf einstellen kann, ist ihre Wirkung gegeben. So gesehen war es ein Fehler der Notenbanken, dass sie die Inflation aufgrund von Corona zu schnell bekämpft haben. Denn wir hatten in der Tat dank dieses Inflationsschubs eine kleine relative Entlastung, die aber nicht ausreicht, gegeben die hohen Schuldenstände. Bleibt finanzielle Repression. Treue Hörer kennen das. Im Prinzip geht es darum, die Zinssätze unterhalb der nominalen Wachstumsrate der Wirtschaft zu halten. Also eine Kombination aus manipuliertem Zins und etwas höherer Inflation. Heute mit globalen Finanzmärkten schwer durchzusetzen, nur denkbar, wenn wir wirklich in Richtung von Kapitalverkehrskontrollen gehen. Deshalb schwer umsetzbar, nicht unwahrscheinlich, aber nicht ganz so einfach wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Hinzu kommt, dass wir nicht nur hohe Schulden haben, sondern auch noch Faktoren, die die Schuldenstände weiter nach oben treiben werden. Da ist zum einen der demografische Druck. Wir wissen es, die wahren Schulden der Staaten sind weitaus höher als die offiziell ausgewiesenen. Einfach deshalb, weil unhaltbare Versprechen gegeben wurden für Renten, Pensionen und die Gesundheitsversorgung der alternden Gesellschaft. Das Zweite ist, wir haben neue Ausgabenverpflichtungen. Die Friedensdividende ist Geschichte und angesichts der geopolitischen Spannungen müssen die Staaten mehr ausgeben. Einige wollen auch noch zur Bekämpfung des Klimawandels mehr Geld ausgeben, wobei ich persönlich davon ausgehe, dass das Thema sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren angesichts der realwirtschaftlichen Probleme ohnehin erledigen wird. Darüber hinaus haben wir eine zunehmende politische Polarisierung. Man blicke nach Frankreich. Wenn das Parlament so zerstritten ist, ist es nicht mehr möglich, über Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen die Staatsfinanzen zu sanieren. Diese Polarisierung macht es schwer, überhaupt zu handeln. Und die Zentralbanken? Nun, die Zentralbanken haben vermutlich ihr Instrumentarium ausgeschöpft. Gegeben die Sorge vor Inflation können sie nicht mehr wie in den vergangenen Jahrzehnten einfach einseitig intervenieren. Sobald sie das offen tun, wachsen die Inflationssorgen und die Zinsen steigen. Das heißt, der kurzfristige Zins mag tief sein, aber die mittellangfristigen Zinsen gehen nach oben. Eine Entwicklung, die wir auch schon in den letzten 24 Monaten beobachten konnten. Bleibt festzuhalten, die Staatsschulden sind ein erhebliches Problem. Doch was tun? Mit einem sehr guten Gespür fürs Timing hat der Journalist Christian Schütte vom Manager Magazin in diesen Tagen ein Buch mit dem knalligen Titel Die Schuldenbombe veröffentlicht. Das Buch konnte er nicht Billionenschuldenbombe nennen, weil ich selbst so ein Buch im Jahr 2013 veröffentlicht habe. Womit ich mal wieder beweise, dass ich selbst mit dem Timing nicht so richtig gut liege, denn wir wissen ja, die Schulden sind seither noch massiv angewachsen. Christian Schütte liefert in seinem Buch einen guten Überblick über die Herausforderungen, vor denen wir stehen und auch über die möglichen Szenarien. Es ist quasi eine kurze Zusammenfassung der Schuldensituation. Ich dachte mir, es lohnt sich mit ihm über die Schuldenbombe zu sprechen. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Christian Schütte kommen, noch dieser Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer, die zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten. Sie alle können ein Handelsblatt plus Vortagsangebot abschließen und für nur 1 Euro 4 Wochen lang auf alle Inhalte des Handelsblatts zugreifen und sich so von der Qualität überzeugen. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer auch in Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Christian Schütte.
Christian Schütte hat Volkswirtschaft und Politikwissenschaft in Köln und Harvard studiert. Er arbeitete als Redakteur bei der Wirtschaftswoche, war Leiter der Pressestelle von Allianz Leben, Kommentarchef der Financial Times Deutschland und Chefkolumnist bei Kapital. Seit 2017 arbeitet er beim Manager Magazin. Seit 2025 ist Schütte leitender Redakteur. Portfolio. Im Herbst erschien sein Buch Die Schuldenbombe.
Sehr geehrter Herr Schütte, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf, Herr Stelter.
Wobei wir uns beide eigentlich nicht richtig freuen sollten, denn wir sprechen heute über wahrscheinlich ein viel schlimmeres Thema als den Klimawandel, würde ich so sagen, weil unmittelbar deutlich bedrohender. Wir sprechen über Schulden. Sie haben ein Buch geschrieben, Schuldenbombe. Ich meine, ich selber hatte ja mal ein Buch geschrieben, Billionenschuldenbombe, vor dem Hintergrund Schuldenbombe kommt mir bekannt vor. Aber es klingt schon ziemlich radikal. Wieso kommen Sie überhaupt zum Begriff Schuldenbombe und was ist das Problem?
Eine Bombe ist ja etwas, was so manchmal tickt oder liegt und dann mit enormer Gewalt losgeht und große Schäden anrichtet. Und ich glaube, wir sind in einer solchen Situation, dass wir solche Risiken haben, dass Sprengstoff sozusagen rumliegt in den öffentlichen Finanzen diesmal. Und es besteht die Gefahr, dass man das ignoriert, dass man sich gar nicht bewusst macht, welche Risiken da sind und dann irgendwann sehr böse überrascht wird. Die Situation ist natürlich von Land zu Land immer ein bisschen unterschiedlich. Aber ich glaube, insgesamt kann man das schon so charakterisieren, dass es diesen Sprengstoff gibt, der liegt da rum. Der wird zum Teil auch immer noch weiter aufgestockt und es besteht das Risiko, dass es irgendwann zu einer abrupten Entladung kommt. Wann das ist, weiß man allerdings nicht. Man kann auch Glück haben und es passiert lange Zeit gar nichts, aber das Risiko steigt eben.
Na gut, das würden natürlich die Deutschen sagen, also erstmal wir ja sowieso nicht. Ich meine, wir haben ja noch relativ tiefe Schulden und selbst nach der Schuldenorgie jetzt der Kleiko, sage ich jetzt mal, ist ja immer noch ganz harmlos. Ich meine, haben wir nicht die Probleme eigentlich eher in den USA, Japan oder vielleicht sogar China?
Ja, vielleicht gehe ich mal zurück. Als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, da hatten wir in Deutschland ja diese Diskussion um die Schuldenbremse. Und da ging es genau darum, dass eigentlich gesagt wurde, also pauschaliere jetzt etwas, aber nicht allzu sehr. Die meisten Probleme, die wir haben in Deutschland, hängen damit zusammen, dass wir diese verdammte Schuldenbremse haben und die müssen wir lockern und dann wird alles gut. Darüber ist dann ja auch die Koalition damals zerbrochen. Der FDP ist das auch nicht gut bekommen. Sicherlich ist es so, dass Deutschland sozusagen noch mehr Dispo hat als andere Länder. Aber man muss natürlich auch sehen, es gibt neben den Staatsschulden, den regulär ausgewiesenen Staatsschulden, die impliziten Verpflichtungen in den Sozialsystemen, die sind in Deutschland enorm. Je nach Berechnung kommt man da also nochmal auf so 100% des BIP, die man drauflegen kann. Und zum anderen, das ist aktuell vielleicht noch wichtiger, steht Deutschland natürlich auch mit in der Haftung für die Finanzen in Europa. Man sagt immer so schön, Deutschland ist der Stabilitätsanker. Das heißt natürlich, Investoren verlassen sich drauf, wenn irgendwann mal was schiefgehen sollte in Europa, dann wird Deutschland mit seiner Bonität dafür einstehen. Insofern ist die Situation keineswegs so gut. Außerdem muss man natürlich bei der langfristigen Tragfähigkeit von Schulden sich auch ansehen, wie steht's denn um die Wachstumsaussichten? Da sind die Amerikaner zum Beispiel ja doch stehen eigentlich ganz gut da. Deutschland hat das bekannte demografische Problem. Wir haben jetzt seit 5 Jahren Stagnation. Also dieses ganze Thema kennt man ja auch. Von daher ist die Lage in Deutschland, glaube ich, eigentlich schlechter, als man das so gemeinhin annimmt. Und wir sehen ja jetzt auch, dass trotz Ende der Schuldenbremse eigentlich ja da jetzt nicht alle Probleme gelöst sind, sondern viele neue auftreten.
Ja, aber wie kamen wir denn, wir müssen vielleicht mal ein paar Dinge besprechen, wir müssen vielleicht mal einfach angucken, ich würde schon auch gerne von Ihnen wissen, welche Länder machen Ihnen am meisten Sorgen. Ja. Da würde ich gerne wissen, wie kamen wir eigentlich in die Situation und was ist jetzt eigentlich, was sind die Szenarien, wie es weitergeht? Also erstmal, welche Länder sehen Sie denn dann besonders problematisch? Also Japan zum Beispiel habe ich in Ihrem Buch gelesen, richtigerweise, hohe Verschuldung, ja, aber überwiegend bei der inländischen Bevölkerung, also in eigener Währung und bei der eigenen Notenbank. Die Notenbank gehört eh im Staat, könnte man ja auch sagen, annulliert man. Und gleichzeitig ist Japan ja noch ein Land mit sehr, sehr großen Auslandsvermögen. Netto Auslandsvermögen. Jetzt kontrastieren wir es mal mit Großbritannien. Großbritannien hat nicht so hohe Schulden wie Japan, aber hat relativ hohe Schulden, wird kritischer gesehen als Frankreich. Dann auch Frankreich hat profitiert natürlich von der Zugehörigkeit zum Euro und damit der deutschen Bonität. Gleichzeitig hat aber Großbritannien noch eine eigene Währung, kann man sagen, Vorteil. Aber Großbritannien ist natürlich im hohen Maße von ausländischer Finanzierung abhängig. Also es gibt ja, kann man das so ein bisschen versuchen zu systematisieren? Nicht alle Schulden sind ja gleichermaßen problematisch. Ich meine, die Japaner machen es ja vor und die Amerikaner vielleicht auch.
Ja, also jedes Land ist sozusagen auf seine eigene Art unglücklich. Sie fragen, welches Land macht mir akut am meisten Sorgen? Ich glaube, wenn man die Zahlen anguckt, dann sind die brisantesten Fälle im Moment ganz klar USA und Frankreich. Dort wachsen die Schuldenstände praktisch ungebremst und es ist auch nicht erkennbar, dass die Politik irgendwie fähig wäre, das unter Kontrolle zu bringen. Die Ressourcen, die dann zur Verfügung stehen, sind in beiden Fällen dann allerdings sehr verschieden. Ich glaube, in den USA ist die Hauptsorge, die man im Moment hat, dass die Politik einfach vollkommen irrational wird oder eben Rationalitäten folgt, die wir so nicht kennen. Wenn Trump also im Grunde die Rolle des Dollar in Frage stellt und sagt, ja, der Dollar ist eigentlich zu stark, wir wollen den lieber schwach haben, das ist ja was ganz Neues. Also ich glaube, in den USA sind die Probleme sehr stark politisch. In Frankreich ist die große Gefahr, dass das irgendwie dann am Ende auf die europäische Ebene durchschlägt. Also die Parteien sind blockiert. Auf der anderen Seite hat mir die Tage jemand gesagt, er sei eigentlich immer beeindruckt im Gespräch mit Franzosen. Die sehen das alle schon, dass es ein Problem gibt da. Während man in Italien und Spanien eher dazu neige, das dann abzustreiten oder runterzuspielen. Also das Problembewusstsein ist da, man kann sich nicht einigen. Und das hätte dann Folgen für Europa. Also das wären die beiden brisantesten Fälle. Großbritannien ist ein sehr interessanter Fall, weil es ja sehr unter Druck steht, auch schon als erstes Land diesen Trust-Moment erlebt hat, als die Regierung gestürzt ist über Schuldenpläne. Auf der anderen Seite ist der Druck auf die Regierung so klar und es ist so klar, dass es da kein Ausweichen gibt. Also man hat eben kein exorbitantes Privileg wie die USA, dass man beliebig Geld drucken kann. Man hat keine Europäische Union im Rücken. Also vielleicht wird da der politische Prozess am ehesten noch in die Richtung gehen, dass die Politik konsolidiert. Japan ist in der Tat ein sehr interessanter Fall. Es ist, auf der einen Seite hat man dieses enorm hohe Bruttoverschuldung, die hohen Guthaben, die das alles etwas relativieren. Über Japan macht man sich schon seit Jahrzehnten Sorgen. Ich glaube, die werden das erstmal auch weiterhin irgendwie stabil halten können. Allerdings sieht man jetzt auch schon, dass es eben das Dilemma gibt für die Notenbank. Alimentiert sie das weiter, stabilisiert sie die Staatsschulden, dann besteht natürlich die Gefahr, dass der Yen richtig abstürzt, dass dann eine Flucht aus der Währung auch einsetzt. Und das ist natürlich immer ein Problem.
Wir wissen, wir haben im Prinzip Schuldenstände, die wir normalerweise im Westen immer hatten, nachkriegen. Also der Schuldenstand der USA ist auf demselben Niveau relativ zum Bruttoinlandsprodukt, wir reden von Staatsschulden, ne? Wie nach dem Zweiten Weltkrieg. In Großbritannien geht es in die Richtung, wir haben in Friedenszeiten diese hohen Schulden angehäuft. Gleichzeitig haben wir viele verdeckte Verbindlichkeiten, die in offiziellen Schulden gar nicht drin sind. Sie haben Deutschland erwähnt, das gilt aber natürlich gleichermaßen für Frankreich, USA und andere auch. Das heißt, wir haben eigentlich viel höhere Schulden. Gleichzeitig haben wir es zu tun mit nicht so guter öffentlicher Infrastruktur. Jetzt mag die Frage nicht besser sein, bei uns ist es schlechter, in Großbritannien ist es schlechter, auch in den USA schlechter. Und wir haben es zu tun mit der Notwendigkeit, in großem Maße in Verteidigung zu investieren. Und da würden noch einige noch den Klimaschutz mit hinzupacken. Wenn wir das dazu machen, würde ich sagen, ist die Staatsfinanzlage noch viel schlechter als damals, weil wir quasi noch so viele Aufgaben haben. So, ich meine, Sie haben in Ihrem Buch sehr schön dargestellt, Sie haben kontrastiert Frankreich und Großbritannien im 18. Jahrhundert. Und haben Sie im Prinzip gesagt, die Franzosen haben im Prinzip nicht geschafft, die Glaubwürdigkeit herzustellen, mussten höhere Zinsen zahlen. Und deshalb waren quasi die Staatsfinanzen noch viel drängender und es führte dann hinterher zur französischen Revolution, was ich übrigens auch mal im Podcast mit einem Historiker besprochen habe. Großbritannien, haben sie gesagt, ähnlich hoher Schuldenstand, hat aber Glaubwürdigkeit gehabt, tiefere Zinsen und konnte deshalb mit dem Problem besser umgehen. Also ist der erste Schritt, dass jetzt quasi die Bondmärkte anfangen zu rebellieren und dass die dann den Druck ausüben und dann die Staaten handeln. Ist das das Szenario 1?
Das ist das Szenario 1, das hat man ja auch in diesem berühmten Trust-Moment gesehen. Wobei wir auch ja gelernt haben in den vergangenen Jahren, dass in solchen Fällen heute die Notenbanken gleich reingrätschen und das ersticken, also whatever it takes. Auch in Großbritannien hat das die Notenbank in sehr differenzierter und geschickter Weise gemacht und dann diesen Trust-Moment so erstickt. Die Bondmärkte wissen das natürlich auch, dass in so einem Fall zunächst die Feuerwehr dann auch kommen wird. Von daher wird viel darüber gesprochen, über die Bondvigilanten und über diesen nächsten Trust-Moment und den Crash an den Bondmärkten. Aber man kann es natürlich nicht vorhersagen, wann das passiert und die Notenbanken werden sicherlich löschen. Ich glaube, das andere Problem, was wir bekommen werden in der Politik, ist eben gerade auch nach diesem Jahrzehnt der Mini- und Nullzinsen, dass die Zinsen sich einfach wieder in die Budgets reinfressen. Der Handlungsspielraum für die Politik wird drastisch reduziert werden. Und das kennen wir gerade in Deutschland eben eigentlich gar nicht mehr aus den vergangenen Jahren. Und dann kann natürlich so eine Kombination entstehen. Politische Krise, die mit dieser Situation nicht fertig wird, eine abstürzende Währung. Dann möglicherweise eben tatsächlich der Moment, wo ein Land dieses gemeinsame Krisenbewusstsein hat und dann sagt, jetzt müssen wir was machen. Also es gibt ja solche Fälle, zum Beispiel Schweden, Anfang der 90er Jahre, in einer ganz schwierigen Lage, Währung abgestürzt, zweistelliges Haushaltsdefizit und dann ein überparteilicher Konsens, wir müssen da was machen. Allerdings spielte dabei auch eine Rolle, dass eben die hohen Zinsen dann die Privatleute getroffen haben. Also wenn dann der Häuslebauer merkt, mein Zins ist extrem hoch und das hängt mit den Staatsfinanzen zusammen, dann verändert sich natürlich auch die politische Dynamik.
Ja gut, aber in Schweden, es wird ja sofort jemand wieder, der aufmerksam zugehört oder auch Kritik an mir gelesen hat, weiß zum Beispiel, Schweden habe ich davon profitiert, dass sie damals die Währung abwerten konnten und quasi damit die Exportwirtschaft angekurbelt haben. Jetzt haben wir es ja zu tun mit der Situation, USA ist hoch verschuldet und wird sicherlich nicht bereit sein, höhere Defizite einzugehen. Siehe Donald Trump, die wollen ja die Handelsdefizite reduzieren. China haben wir noch gar nicht erwähnt, aber China hat vielleicht weniger Staatsverschuldung, aber deutlich höhere Privatverschuldung, Klammer auf. Da ist es ja auch schwierig, zwischen Staat und Privat zu unterscheiden, Klammer zu. Und Europa ist hochverschuldet, vor allem mit latenten Verbindlichkeiten und kämpft mit diesem strukturellen Wachstumsproblem, was Sie schon angewähnt haben, was die Schulden ja noch viel, viel schwieriger macht. Das heißt, das schwedische Modell, so schön es ist, aus den Schulden herauszuwachsen, dürfte schwer sein.
Ja, ich wollte Schweden jetzt auch gar nicht anführen als ein Beispiel für diesen Wachstumsturbo, sondern zunächst mal für eine Konsolidierungspolitik. Also das ist ja immer eine Variante, man muss dann halt sparen. Das, was wiederum kurzfristig ja auch das Wachstum stark belasten kann.
Genau. Weshalb das nur zur Erklärung, weshalb denn dann der Außenhandel so wichtig ist? Weil durch die Kürzung im Inland war es natürlich dann wichtig, dass eine Ersatznachfrage aus dem Ausland kam. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Man kann, sonst ist es schwer, weil sonst kann man ja durch Sparen auch die Wirtschaft weiter abwürgen. Man sieht Italien, sie können ja sparen, da wachsen sie nicht, da sind sie am Ende höher verschuldet, obwohl sie gespart haben.
Ja. Also wenn man jetzt die Situation in Frankreich anguckt, da wäre, glaube ich, die Lösung zunächst mal, dass es eben einen politischen Konsens gibt über bestimmte Ausgabenbegrenzungen. Geht da jetzt ja auch um die Rente, die hatte man schon reformiert, jetzt soll das rückabgewickelt werden. Also man muss auf der politischen Seite einen Konsens finden und dann kann man darüber reden, wie man denn jetzt zum Beispiel so eine Sparpolitik im Zeitablauf implementiert. Das muss ja gar nicht sofort krasse Sparpolitik sein, sondern gerade Rente, das greift ja langfristig, langsam. Die Voraussetzung dafür ist aber eben ein politischer Konsens. So, und wenn man das nicht schafft und die disziplinierende Wirkung der Bondmärkte nicht, also entweder unterdrückt wird oder die Politik nicht beeindruckt, ja, dann wird wahrscheinlich das Endspiel, das haben Sie ja auch schon oft thematisiert, die Inflation sein. Also ich glaube, das ist das, worauf es im Moment am ehesten hinausläuft, dass diese Schulden eben durch eine erhöhte Inflation erleichtert werden.
Und was halten Sie von dieser Idee, dass die Notenbanken einfach kaufen und dann die Schulden annullieren? Ich meine, es gibt ja immer Diskussion Inflation. Also wir sehen ja, die Geldmengenausweitung der letzten Jahre hat ja, weil Sie würden jetzt wieder so Kritiker in unserem Gespräch sagen, hat ja eigentlich nicht zur Inflation geführt. Klammer auf, Corona wäre dann die Ausnahme gewesen, weil da eben quasi so übermäßige und da sagt man ja auch, es lag nicht am Geld, sondern es lag an Störungen der Lieferkette etc. etc. Also ich bringe jetzt mal die Argumente der Gegner dieser Argumentation, ohne sie unbedingt teile. Also könnte man ja sagen, Inflation ist gar nicht so einfach, auch die demografische Entwicklung spricht dagegen, wir wenig Wachstum haben. Also könnte es ja durchaus sein, dass die Inflation schwerer zu erzeugen ist, als man sich das so vorstellt.
Ja, aber ich glaube, man kann eben gerade diese Corona-Erfahrung in Teilen doch auch anders interpretieren. Sie war verbunden mit, gerade in den USA, einem massiven Deficit Spending, einer massiven Expansion der Geldmenge. Und ich glaube, was man sich klar machen muss, ist, dass wir eben nicht mehr in den 2010er Jahren leben, der Nachphase der großen Finanzkrise. Da war die Globalisierung noch intakt. Wir hatten noch eine friedliche Welt, das Thema Klimaschutz spielte zwar in der öffentlichen Debatte eine große Rolle, aber es prägte noch nicht so das Wirtschaftsgeschehen. Und wir hatten eine Wirtschaft, die doch also ein starkes Nachfrageproblem hatte. Es war eigentlich, der William White hat das jetzt neulich nochmal gesagt, der ehemalige Chefökonom der BITS, ein Age of Abundance, also im Überfluss. So. Und wenn ich überall Kapazitäten habe, dann ist es natürlich sehr schwer, Inflation zu erzeugen. Das haben die Notenbanken ja da auch vergeblich versucht. Aber diese Zeit ist eben vorbei. Die Probleme heute auf der Angebotsseite sind eben sehr groß. Also die Globalisierung wird rückabgewickelt. Wir reden über knappe Rohstoffe. Das demografische Problem verschärft sich und. Das könnte man jetzt durchbuchstabieren. Also ich glaube, die Angebotsseite wird viel enger oder ist viel enger geworden. Gleichzeitig hat man gesehen, was passiert, wenn eine sehr expansive Geldpolitik, sehr, sehr expansive Fiskal- und Geldpolitik in so einen, so knappe Märkte reindrückt. Also da kann die Inflation dann schon schnell aufpoppen, würde ich sagen.
Also ist Ihr Grundszenario zu sagen, okay, jetzt geht der zweite, wir machen weiter Schulden, wir werden nicht konsolidieren können. Wir werden in Europa wahrscheinlich eine gewisse Schuldensozialisierung sehen, leider würde ich dazu sagen. Also Deutschland wird mehr Haftung haben, wir werden mehr gemeinsame Schulden sehen, die kaufen natürlich nochmal Zeit. Aber das Endspiel ist im Prinzip Inflationierung. Aber Inflationierung ja dann von allen westlichen Währungen. Ich meine, wir haben, der Dollar muss inflationieren, der Euro muss inflationieren, das Pfund muss inflationieren. Gut, der Schweizer Franken muss jetzt nicht, aber wird sich nicht ganz dem entziehen können.
Ja.
Japanischer Yen ist die große Frage.
Ja, auch in Japan ist die Inflation ja zurückgekommen. Also man hat vielleicht noch so im Kopf, ja, Japan, das Land der Deflation, wo die Notenbank es gar nicht schafft, die Inflation anzukurbeln. Japan hat ein hartnäckiges Inflationsproblem, was, wenn ich das richtig verstehe, dort die Politik auch inzwischen stark prägt. Die Leute sind nach Jahrzehnten plötzlich sehr überrascht, dass ihre Realeinkommen weggefressen werden. Der schwache Yen führt natürlich auch dazu, dass die Importe deutlich teurer werden. Also auch Japan ist mittlerweile in dieser Inflationsschiene drin. Und ich glaube, zumindest eine etwas erhöhte Inflation, also wir haben ja immer so diese Ansage der Notenbanken, 2% ungefähr sollten es sein. Zumindest eine etwas erhöhte 3-4 halte ich für durchaus möglich und für erwartbar. Übrigens hat ja auch Emmanuel Macron schon in einer seiner großen Reden gesagt, also allein wegen der Klimaanpassung brauche man eine höhere Inflation. Es sei unverzichtbar, dass die EZB ihr Inflationsziel anhebe auf 3% oder auch mehr, um diese Anpassung zu bewältigen. Also da sind, glaube ich, von vielen Seiten her, auch aus dem akademischen Bereich natürlich, glaube ich, ein starker Druck zu sagen, lass uns nicht 2 machen, lass uns 3 machen und dann werden es auch mal 4. Und das kann über einige Jahre dann ja schon Entlastung bringen.
Aber das funktioniert doch nur dann, Herr Schütte, wenn man gleichzeitig Zinsen tief hält. Also Sie weisen ja in Ihrem Buch auch nochmal auf die wichtige Formel hin, Wachstum versus Zins. Und Sie sagen im Prinzip, wir müssen die Wachstumsrate über den Zins bringen. Und jetzt reden wir beide von mal nominal. Also die nominale Wachstumsrate muss oberhalb des Zinses sein, des nominalen Zinses. So, jetzt sagen wir mal, das reale Wachstum in der EU ist vielleicht maximal 1%. Ich meine, in Deutschland wissen wir Potenzialwachstum 0,5 wegen Demografie, Produktivitätsfortschritte. Nehmen wir mal 1, lässt sich einfach rechnen. Wir packen darauf 3% Inflation, sind wir bei 4%. Da muss der Zins unterhalb von 4% liegen. Und zwar deutlich. Weil, wenn wir jetzt sagen, wir haben nur 3%, dann ist die Ersparnis nicht ausreichend, weil die Staaten machen ja weiter Schulden. Ja, das ist ja so. Also wenn man ganz banal gesagt, wenn ich jetzt quasi Zins habe von 1, also 1 Prozentpunkt unter der Wachstumsrate, kann ich sagen, okay, ich kann mir jedes Jahr 1% leihen. Aber wenn ich mir sozusagen mehr leihe, weil ich ja schon refinanzieren muss und weil ich noch was anderes mache, langt das ja nicht. Also insofern würde ich jetzt so entgegenhalten, würde sagen so, erstens, Inflation muss deutlich höher sein als 3-4%. Zweitens, idealerweise kommt sie ein bisschen überraschend, indem möglichst viele Leute noch in langfristige Anleihen und Lebensversicherungen und so weiter gebunden sind. Klammer auf, in Deutschland ist das zu befürchten. Und da müssen sie eigentlich dafür sorgen, dass der Zins nicht steigen kann. Das heißt, sie müssen eigentlich, wenn sie finanzielle Repression umsetzen wollen, reden wir auch von Kapitalverkehrskontrollen.
Ja.
Oder irgendwelchen Einschränkungen, wie frei wir unser Geld anlegen dürfen.
2 Punkte. Das eine ist sozusagen das Überraschende. Wenn man sich das anguckt, ist es ja wirklich beeindruckend, wie diese ja für alle überraschende, sehr hohe Inflation nach der Pandemie oder in der Pandemie die Schulden gedrückt hat. Also der Effekt war durchgreifend. Ganz massiv. Also man sollte ja
fast sagen, es war ein Fehler der Notenbanken, so schnell die Inflation zu bekämpfen. Man hätte sie nur 2, 3 Jahre länger laufen lassen, dann hätten sie ihr Buch zwar wieder ausschreiben können, aber es wäre nicht mehr so relevant gewesen.
Man sieht, wenn man es überraschend macht und mit einer hohen Inflation, zwischenzeitlich war die ja sogar zweistellig, dann reicht schon eine überschaubare Episode, um Effekt zu erzielen. Das wäre eine Variante. Nun haben natürlich inzwischen alle gelernt, also wir hatten vor dieser Pandemieinflation ja Jahrzehnte immer weiter sinkende Inflation. Die Inflation galt als tot. Also das hatte niemand mehr aus dem Schirm. Dieser Überraschungseffekt war dann besonders ausgeprägt. Beim nächsten Mal sind die Leute vielleicht etwas skeptischer, reagieren schneller, die Zinsen gehen schneller hoch. Aber das wäre das eine. So, Überraschungseffekt, der kann schon Wirkung erzielen. Das andere, ja, natürlich wird dann finanzielle Repression dazu kommen müssen. Also Inflation funktioniert auf Dauer eben nur über Regulierungen, die dann auch verhindern, dass die Zinsen für den Staat entsprechend ansteigen.
Ja gut, aber das heißt natürlich schon, dass wir natürlich Kapitalverkehrskontrollen oder Vorgaben der Geldanlage, ja. Das heißt natürlich eigentlich, es müsste dann quasi eine Kapitalflucht einsetzen aus den davon betroffenen Regionen. So. Außer man verhindert es eben. Also muss man im Prinzip sagen, okay, die Schweiz darf kein Geld mehr nehmen. Wir können das Geld nicht mehr frei auswärts. Das müssen wir durchspielen. Ich meine, das ist schon ein Szenario, wo wir natürlich sagen müssen, es hat mit freier Wirtschaft, wie wir beide sie in den letzten unseren Berufsjahren erlebt haben, nichts mehr zu tun.
Das wäre auch im finanziellen Bereich das Ende der Globalisierung, wie wir sie in den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben. Wenn man jetzt mal zurückgeht in die Nachkriegszeit, als die Welt ja auch enorme Staatsschulden hatte durch den Zweiten Weltkrieg, da war diese Welt ja auch nicht so globalisiert. Da konnte das Kapital ja auch nicht so sich frei bewegen. Das war stark gebunden in den Nationalstaaten und dann wirkte eben die finanzielle Repression da auch sehr gut. Wir erleben es ja jetzt schon im Warenhandel, dass die Globalisierung eigentlich ihren Zenit überschritten hat, dass wir zu einer Renationalisierung kommen oder zu einer Herausbildung von Wirtschaftsräumen, die sich ein Stück weit stärker abkoppeln. Und es wäre, glaube ich, nicht überraschend, wenn das sich dann eben auch in den Finanzbeziehungen abspielt. Es gibt ja auch schon entsprechende Überlegungen, die muss man dann interpretieren, die kann man skeptischer interpretieren oder nicht. Aber wenn man hört, wie über die Europäische Kapitalmarktunion gesprochen wird, gibt es da ja auch Vorstellungen, die dann lauten eine Europäische Sparunion. Es wird beklagt, dass so viel Geld deutscher Anleger nach Amerika oder europäischer Anleger nach Amerika geht, wo natürlich der Aktienmarkt sehr attraktiv ist. Und das gilt als eine Verirrung, hat Macron gesagt. Den muss man vorbauen. Das sind natürlich die ersten Schritte in solche Kapitalverkehrskontrollen.
Richtig, da wurde ja auch so eine FT, habe ich auch in meinem Podcast schon vor Monaten besprochen, wurde so eine FT, wurde sogar darüber geschrieben und das als positiv dargestellt. Es wäre doch gut, mehr Sparkapital in Europa zu halten. Jetzt gehen wir nochmal trotzdem auf das andere. Nehmen wir mal folgendes Szenario an. Die versuchen jetzt zu inflationieren und das klappt eben erstmal nicht so richtig, weil Leute das Geld nicht ausgeben und so weiter und so fort. Was ist denn eigentlich dann das realistische Szenario? Reden wir dann von Staatspleiten, Schuldenrestrukturierung? Ich meine, steht das im Raum oder sagen Sie, die Geschichte lehrt uns eigentlich, dass die Politik alles daran setzen wird, genau so ein Szenario zu verhindern?
Das Szenario der Staatspleite, dass irgendwann der Finanzminister vor die Mikrofone tritt und sagt, ja, sorry, wir können jetzt nicht mehr zahlen, das werden wir, glaube ich, nicht sehen. Also wir hatten ja Elemente davon in der Griechenland-Krise, aber es gibt ja so viele andere Stellschrauben, wo man dann angehen kann. Also wenn man das saniert, steht ja auch das Thema Steuern im Raum. In Frankreich gibt es jetzt die große Diskussion über Vermögensteuer. Man kann die Vermögen belasten. Man kann auch, das spielt ja in den USA offenbar eine Rolle, auch in Frankreich ist das so zu hören. Man kann natürlich sagen, gut, die ausländischen Kapitalgeber, die werden jetzt mit irgendwelchen Gebühren belastet. In den USA gab es diese Idee, dass man kurzfristige Schulden in langfristige umwandelt, dass man eben versucht, unbeliebte soziale Gruppen, also Ausländer, Reiche, am besten reiche Ausländer, zur Ader zu lassen. Das wird man schon versuchen. Man kann dann sicherlich darüber reden, ob nicht solche Eingriffe in die Konditionen von Anleihen etwa, ob die nicht im Prinzip den Tatbestand eines Defaults, eines Bankrotts erfüllen. Aber es wird eben nicht in der Weise passieren, dass der Staat sagt, ich kann nicht mehr zahlen, jetzt müssen wir ein Insolvenzverfahren machen, was es ja im Übrigen auch für Staaten in der Form gar nicht gibt, wie im Privatsektor. Im Privatsektor gibt es da ein vorstrukturiertes Verfahren, das man eben einleiten kann und das gibt es bei Staaten ja nicht.
Herr Schulte, jetzt haben wir, okay, wir haben das Problem, ist glaube ich relativ klar. Wir haben Schulden, die Schulden sind hoch und die Schulden wachsen weiter schneller als die Wirtschaft. Wir haben politische Unfähigkeit oder Unwilligkeit, dagegen was zu unternehmen. Und wir beide haben, glaube ich, Konsens, dass der politisch einfachste Weg ist, die Entschuldung über Inflation. Wir haben auch Konsens, dass das dazu führt, dass man Kapitalverkehrskontrollen haben muss, also sich quasi einschränkt, wie man sein Geld anlegt. Und vor allem, dass wir natürlich ein paar Jahre brauchen für die Entschuldung. Also bis wir höhere Inflationsraten brauchen, weil sonst kriegen wir die Werte nicht runter auf ein normales Niveau. Darüber hinaus glaube ich perspektivisch, dass wir sozusagen flankierend dazu noch Belastung von bestimmten unerwünschten sozialen Gruppen, reiche Ausländer oder auch Reiche allgemein, erleben werden, ist glaube ich auch klar. Jetzt würde ich mal fragen, so jetzt soweit ist ja ganz gut. Jetzt sind wir, Sie sind ja noch beruflich noch anders unterwegs als ich. Also ja, Sie sind ja ständig dabei, auch mit Unternehmen zu sprechen. Sie schreiben ja Unternehmensgeschichten, Sie sprechen ja mit Management, Sie sprechen ja mit Unternehmern. Ist das überhaupt schon auf dem Radarschirm der Menschen angekommen? Oder sind wir zu sehr beschäftigt, gerade in Deutschland, mit Wiederaufrüstung, mit Klimapolitik, mit Rentenpolitik, mit, ich fällt mir gerade gar nicht ein, was Sie gerade in der GroKo oder Gleiko alles diskutieren. Ist das alles so dominant, dass dieses große Thema der Schulden und der Folgen dieser Verschuldung für uns alle gar nicht ins Bewusstsein drängt?
Ich glaube, die ganze Tragweite ist vielen nicht bewusst. Es gibt schon eine wachsende Sorge. Also wir haben ja an den Kapitalmärkten seit einiger Zeit dieses Thema Debasement Trade. Also dass genau diese Sorge reflektiert. Wir hatten diese Goldrallye jetzt, diese Sorge reflektiert. Oh, die Staaten haben ihre Finanzen nicht mehr unter Kontrolle. Es wird Inflation geben. Gold ist jetzt vielleicht der neue sichere Hafen. Also an den Märkten ist das schon angekommen. Es gibt eben inzwischen sogar sozusagen das Label dafür. Für die Unternehmen spielt das natürlich im Hintergrund. Wir haben jetzt über ein Thema noch gar nicht geredet, was in dem Zusammenhang aus meiner Sicht gerade in Deutschland eben extrem wichtig ist. Das ist Wirtschaftswachstum. Also wir werden nicht so herauswachsen können, wie vielleicht in früheren Zeiten, in der Nachkriegszeit. Auch da hat das ja noch nicht mal gereicht. Da kam dann die finanzielle Repression noch dazu. Aber Wirtschaftswachstum ist einfach essentiell. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann werden all diese Probleme noch viel größer. Und Wirtschaftswachstum ist ja eigentlich auch die Win-Win-Situation für alle. Und da sehe ich das große Problem, dass man in Deutschland nicht auf der Unternehmerseite, denen ist das natürlich auch, das berührt sie ja unmittelbar, aber in der deutschen Politik, das so ein bisschen als nice to have ansieht. Ja, da will ich stagnieren, ist nicht schön, aber ist ja auch gut fürs Klima. Also wenn man, ich glaube, das ist das Feld, wo am meisten zu tun wäre und wo man dann auch ja wieder Vertrauen schaffen kann. Also wir sprachen vorhin über Glaubwürdigkeit. Das Problem in Großbritannien etwa ist ja auch, dass es schwaches Wachstum gibt. Eine dynamisch wachsende Wirtschaft, die wird dann auch die Kapitalmärkte überzeugen können. Und ja, ich glaube, über diese Wachstumsthematik, auch wenn sie nicht das Allheilmittel ist, reden wir viel zu wenig. Auf eine andere Art ist diese Thematik aber natürlich gerade bei den Unternehmen inzwischen extrem präsent. Also die Schlüsselbranchen in Deutschland sind ja inzwischen, kann man sagen, notleidend.
Das ist Konsens. Ich meine, wir haben Konsens, dass Wachstum wichtig wäre. Ich glaube, ich bin halt skeptisch, weil Demografie, Produktivitätswachstum, die Rahmenbedingungen sind nicht gerade wachstumsfreundlich, aber ich bin mit Ihnen einer Meinung. Wir haben zu viele Leute, die glauben, Degrowth ist super, wir retten das Weltklima damit, was natürlich Quatsch ist. Vor dem Grund bin ich mit Ihnen einer Meinung. Ich glaube einfach nur, das Wachstum wird als solches nicht genügen. Aber generell, ich meine, ja, wir haben jetzt Deutschland, Sie haben gesagt, okay, die Unternehmen denken jetzt mehr ans Wachstum, ist okay. Aber wenn man mit Deutschen anschaut, die Deutschen gehören ja, obwohl wir eigentlich relativ gut verdienen, relativ zu anderen Euro-Ländern, gehören wir zu den Ärmsten. Dazu gibt es verschiedene Gründe dafür. Aber ein Hauptgrund ist einfach, dass die meisten kein Vermögen haben, beziehungsweise wenn sie Vermögen haben, steckt es in Lebensversicherung, Rente oder Sparbuch. Wenn wir jetzt gemeinsam sagen, die Zukunft der Schulden bedeutet Geldentwertung der Sparer, dann müssten wir noch heute eine Kampagne starten, damit die Deutschen... Also zum einen, der deutsche Staat sollte durch Schulden machen, weil alle anderen haben mehr Schulden, also brauchen wir mehr Inflation im Euro. Also zum anderen sollten wir aber sagen, wir brauchen dringend eine Umschichtung unserer Vermögenswerte, damit wir nicht quasi Opfer dieser Inflation werden.
Ja, also aus der einzelwirtschaftlichen Perspektive, was mache ich mit meinem Geld, ist das natürlich das Thema. Auch das sieht man ja schon an den Kapitalmärkten. Am langen Ende sind die Zinsen, also am richtig langen Ende, 30-Jährige, sind die Zinsen deutlich gestiegen. Es gibt viele Indizien dafür, dass wir nach dieser jahrzehntelangen Rallye an den Bondmärkten, also immer weiter steigende Kurse, immer sinkendere Zinsen, da eine Wende haben. Langfristige Anleihen sind eben heute sicherlich ein riskantes Invest. Und dann gibt es die verschiedenen Überlegungen, wie man in Sachkapital sich schützen kann. Wir sprachen eben schon über Gold. Aktien sind natürlich auch Sachkapital, wobei es da ja, also wenn man sich anschaut, wie das in den 70er Jahren gelaufen ist, als die Inflation kam, war das nicht gut für die Aktienmärkte. Also da sind wir jetzt bei dem Thema eben Geldanlage. Das ist dann sehr schwierig, da heiße Tipps zu geben. Das ist auch nicht mein Metier.
Auch nicht mein Metier. Wir haben ja im Podcast ganz wichtig, wir machen hier im Podcast keine Geldanlage, wobei ich dazu sagen muss, die Aktien 70er Jahre stimmt, war natürlich sehr unterschiedlich, was für Aktien sie hatten. Ich habe es mal analysiert gehabt und da war es halt so, dass Unternehmen, die relativ gering verschuldet sind, die hatten eigentlich besser performt, witzigerweise. Wer mit hoher Verschuldung reingegangen ist, den trafen dann halt die höheren Nominalzinsen massiv.
Ja.
Und die kamen deshalb unter Druck. Aber vielleicht trotzdem zum Abschluss, Herr Schütte, wir haben zweimal ganz viel gesprochen über die Schuldensituation, die Staaten und so weiter. Also mir persönlich machen am größten Sorge, macht mir jetzt nicht unbedingt die Geldanlage, ich glaube, das kriegt man dann schon hin. Meine große Sorge sind die sozialen Verwerfungen. Weil wenn wir hingehen und quasi große Teile der Bevölkerung, die eben in Nominalwerten gespart haben, enteignen, ist das schlecht. Wenn wir, dazu gehören übrigens auch die Rentneransprüche, die werden natürlich dann auch, wird auch nicht mehr so bedient werden müssen, dann wird der Staat natürlich auch faktisch dann Pleite hinlegen, indem eben die Renten real nicht mehr so viel wert sind. Die Frage ist ja, was lehrt die Geschichte? Ich meine, diese Inflationslösung, gut kann man sagen, 70er Jahre ist es gut gegangen, da gab es keine Radikalisierung politisch, zumindest fällt mir nichts gerade so groß ein, dass es da gab. Aber wenn wir jetzt sagen, wir starten ja heute schon von einer polarisierteren Gesellschaft aus, ist dieses Staatsschuldenszenario, die Probleme, die wir gerade diskutiert haben, ist das nicht eigentlich das Rezept für noch mehr Polarisierung und Radikalisierung?
Ja, wobei ich glaube, das bedingt sich gegenseitig. Also sicherlich die 70er Jahre waren keine richtig revolutionäre Zeit, aber sie waren auch schon, wenn man in die USA guckt, natürlich eine Zeit großer sozialer Verwerfungen, Spaltungen. Also Ronald Reagan trat dann an und sagte Morning in America. Also das heißt vorher die 70er Jahre mit der Inflation, auch mit der Polarisierung durch den Vietnamkrieg, haben die Gesellschaft in den USA schon sehr stark belastet. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Teufelskreis. Schulden werden ja gemacht, das sieht man gerade heute in den USA, in Frankreich, auch bei uns, weil man Verteilungskonflikte nicht gelöst kriegt, weil das Land polarisiert ist. Und dann einigt man sich drauf, ja gut, jetzt kriegt jeder noch mal ein bisschen was. Wir in Deutschland, wir haben jetzt die Schuldenbremse gelockert oder praktisch ausgehebelt. Die neue Regierung hat eben nicht den Verteilungskonflikt, den die alte hatte, über den die alte gestürzt ist. Wir verschieben den Konflikt in die Zukunft. Aber er ist eben dann nur aufgeschoben und er vergrößert sich dann durch die Zinslasten. Und ein Land, das ohnehin schon polarisiert ist und sich dann in die Verschuldung flüchtet, das gerät eben in eine extreme Spirale von eskalierenden Spannungen, weiteren Verteilungskonflikten, dann kommen noch irgendwelche nicht ökonomischen äußeren Ereignisse dazu, Kriege oder Pandemie oder wir wissen es nicht, was da kommt. Also die Einigungsfähigkeit ist eben sehr gering und ja, das sind unschöne Aussichten. Insofern wäre eigentlich auch mein Petitum immer an Politik, egal was man jetzt für Vorstellungen hat, wie man das alles gestalten wird, eher links oder rechts. Das, auf was man sich am einfachsten einigen kann, wir gehen jetzt in den Kredit, schadet am Ende allen. Es gibt vielleicht auf der Linken so die Vorstellung, wir machen jetzt Schulden und wenn dann hinterher Probleme kommen, dann können wir endlich auch mal die Reichen belasten, das, was wir jetzt nicht durchkriegen. Aber ich halte das für ein sehr gefährliches Spiel, darauf zu setzen, dass man in den Konflikten, die man, ich will nicht sagen schürt, aber in Kauf nimmt, dann später sein Idealprogramm durchsetzen kann. Also eigentlich müssten sich alle bewusst sein, dass dieser Ausweg, wir können uns jetzt nicht einigen, jetzt machen wir mal Schulden, am Ende zu noch viel größeren Problemen führt.
Herr Schütte, ich glaube, da haben wir beide Konsens, ein gutes Schlusswort. Lieber heute gegensteuern, als weiter Schulden machen. Ich fürchte allerdings, dass diese Erkenntnis von uns beiden bei den Verantwortlichen nicht gehört wird. Leider muss ich es sehen. Insofern stehen uns turbulente Zeiten bevor. Und die Bombe, Sie haben es am Anfang gesagt, so eine Bombe, die tickt und die kann einen ziemlich großen Schaden anrichten. Ich glaube, sie tickt immer lauter und sie wächst immer größer an. Also der Sprengstoff in der Bombe nimmt immer mehr zu. Insofern stehen wir da sicherlich vor sehr, sehr, sehr spannenden und turbulenten Zeiten. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, vielleicht haben wir Gelegenheit, bei Ihrem nächsten Buch mal wieder miteinander zu plaudern. Würde mich freuen.
Danke sehr.
Soweit mein Gespräch mit Christian Schütte. Halten wir fest. Wir haben es zu tun mit immer höheren Staatsschulden und die Staatsschulden werden zunehmend zu einem Problem. Zum anderen haben wir es zu tun mit einem weit überdehnten Finanzsektor, in dem die Spekulation mit Staatsanleihen zunehmend riskant betrieben wird. Die Warnung der Bank für internationalen Zahlungsausgleich sollten wir ernst nehmen. Und wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, dass es solche Probleme gibt. Ich erinnere an das Jahr 2020, als ausgerechnet US-Staatsanleihen, die global als sicherer Hafen gelten, massive Turbulenzen erlebten. Damals bereits musste die US-Notenbank Fed einschreiten und den Markt mit Liquidität fluten, um einen Kollaps zu verhindern. Ich glaube, dass uns das in den kommenden Jahren erneut bevorsteht. Wir haben gehört, dass die Notenbank der Notenbanken eine strengere Regulierung fordert und einen Sanierungskurs für die Staatsfinanzen. Da beides realistisch betrachtet jedoch unwahrscheinlich ist, da zum einen Regulierung schwierig ist und zum anderen, was die Staatsfinanzen betrifft, Steuererhöhungen unpopulär und Ausgabenkürzungen noch unpopulärer sind, können wir davon ausgehen, dass sich die Geschichte wiederholt. In den Jahren vor der Finanzkrise warnte die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ebenfalls und fand kein Gehör. Die Finanzkrise kam und ist ein wesentlicher Grund dafür, dass wir heute schwächeres Wirtschaftswachstum haben und die hohe Staatsverschuldung. Eine erneute Finanzkrise, ihren Ausgangspunkt in der Staats- und nicht wie damals in der Privatverschuldung hat, würde die Krise von 2008 wie einen Kindergeburtstag aussehen lassen. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch, wenn es eine neue Ausgabe von BTO Refresh gibt. Bis dahin, alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.